wenn ich das jetzt auch noch bekomme, dann ist es etwas, was ich komplett dafür nutzen kann, diese schwere, knarrende Tür zum Glück im eigenen Leben aufzustoßen. Ja, also wirklich nochmal auf einer viel tieferen Ebene mir selbst Lebensglück zu erschließen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kultur im Ohr, dem Podcast, in dem wir Menschen treffen, die mit ihrer Kunst, ihrer Stimme und ihrem Herzen die Welt ein Stück heller machen. Ich bin Viola Gräfenstein. Heute begrüßen wir eine Frau, deren Engagement weit über die Bühne hinaus strahlt. Una Gonchor ist Sängerin, Künstlerin, Visionärin aus Berlin und vor allem eine unermüdliche Kämpferin für Kinder in schwierigen Lebenslagen. Liebe Una, ich freue mich so sehr, dass du heute mein Podcast-Gast bist bei Kultur im Ohr. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Una, du bist Sängerin und Künstlerin aus Berlin und engagierst dich seit so vielen Jahren intensiv für Kinder in Not. Wann begann denn dieser Weg für dich?
Das begann nach einem, ja, persönlichen Schicksalsschlag. Ich habe jemanden verloren, den ich sehr, sehr geliebt habe. Und das hat mir in dem Moment einfach den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich hatte wirklich erlebt, dass wenn ich selber mit herausfordernden Situationen konfrontiert war, mit Krankheit oder so, war das etwas anderes. Das betraf mich. Aber in dem Moment war jemand gestorben, der mir sehr, sehr viel bedeutet hat. Und ich bin einfach zusammengesackt. Es war unfassbar tragisch für mich. Und ich habe einige Zeit gebraucht, also beziehungsweise andere haben mich sehr stark wahrgenommen, sehr kraftvoll, weil ich gleich halt eben auch alles arrangieren musste, managen musste. Aber innerlich spürte ich halt einfach eine unglaubliche Dunkelheit und Schwere. Und ich wollte diese Erfahrung unbedingt umwandeln. Aus diesem großen Leid wollte ich eine große Freude sozusagen entwickeln. Und ja, das ist dann auch einige Zeit später passiert.
Ist das denn ein ganz plötzlicher Schicksalsschlag gewesen oder hatte sich das so ein bisschen hingezogen, nur um das einordnen zu können? Hat dich das so überrascht oder war das voraussehbar?
Nein, es war nicht voraussehbar. Also es waren sicherlich also Schwierigkeiten da, aber es war nicht, diese Situation war überraschend. Ja,
Das
also
haut einen
das.
dann richtig um, ne?
Absolut.
Genau.
Ne? Also wenn man sozusagen sein Leben eigentlich mit einer Person plant und auf einmal ist diese Person nicht mehr da, dann ist das ne?
Wow,
Sehr,
ja,
sehr
das
tragisch.
kann ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall, ja. Du hast einen ganz persönlichen Leitsatz entwickelt oder gehabt, Gift in Medizin zu verwandeln. Was bedeutet denn dieser Satz für dich und wie beeinflusst er deine Arbeit? Stichwort auch Buch schreiben.
Ja, also Gift in Medizin verwandeln. Diesen Gedankengang habe ich durch den Buddhismus Nichiren Daishonins kennengelernt, weil ich praktiziere den Buddhismus, chante das Mantra Nam-myoho-renge-kyo. Manche kennen das aus dem Film von Tina Turner oder wissen zum Beispiel, dass Herbie Hancock das auch praktiziert. Und das mache ich seit über 40 Jahren. Und das hat mir auch damals in dieser tragischen Situation sehr, sehr geholfen. Und dann auch noch mal in der Zeit der Pandemie und davor. Ich hatte 2015 plötzlich einen Herzschrittmacher bekommen müssen und dann mit Beginn der Pandemie die Diagnose Brustkrebs. Und das war natürlich alles sehr, sehr herausfordernd. Also ich kann mich auch sehr gut deswegen natürlich in die Situation von den Kindern in den Krankenhäusern und Hospizen versetzen. Und ich habe halt eben für mich diese Philosophie nutzen können, um zu sagen, jetzt erst recht, also wenn ich so eine Herausforderung bekomme, ich hatte Stage 4 Cancer, also ne, dass man halt, also Stadium 4 sozusagen mit Lymphdrüsenbefall
Das ist nicht
und
so gut, oder?
das
Stage
ist
4.
nicht, genau, das ist nicht so gut. Und ja, es war sehr herausfordernd, ne? Pandemiezeit. Ich durfte nicht geimpft werden, weil ich einen Immundefekt habe. Und es war halt einfach sehr, sehr herausfordernd. Und dann würde man denken, oh Mensch, wenn du jetzt schon 40 Jahre praktizierst, wieso bekommst du dann solche Krankheiten? Da gibt es auch so einen schönen Satz, selbst Heilige und Weise können den Schwierigkeiten nicht entrinnen. Also jeder trifft im Leben, das ist halt ganz normal, wir alle treffen Herausforderungen, Hindernisse, Schwierigkeiten. Und was machen wir damit? Und da kommt dieser Satz, Gift in Medizin verwandeln. Ja, dieses große Gift der Krankheit in etwas zu verwandeln. Ich habe gesagt, wenn mich das jetzt auch noch trifft, wo ich immer gedacht habe, das wird mich nicht ereilen in meinem Leben. Aber ich dachte, okay, in diesem Moment, wenn ich das jetzt auch noch bekomme, dann ist es etwas, was ich komplett dafür nutzen kann, diese schwere, knarrende Tür zum Glück im eigenen Leben aufzustoßen. Ja, also wirklich nochmal auf einer viel tieferen Ebene mir selbst Lebensglück zu erschließen. Und das bedeutet Mut, ne? Und du brauchst Mut, um Gift in Medizin zu verwandeln. Und das trage ich dann halt eben auch sozusagen zu den Kindern. Ja? Also die haben natürlich alle ihren eigenen Glauben oder keinen Glauben, darum geht es ja nicht, ne? Also ich trage nicht den Glauben zu ihnen, sondern einfach nur diesen Gedanken.
Wie hast du das denn geschafft, deine Tür aufzustoßen?
Das hat Mut gebraucht. Ich habe also mich klar mit mir selbst konfrontiert, sozusagen. Ich habe geschaut, wo blockiere ich mich selber? Wo zweifle ich? Wo habe ich das Gefühl, ich bin immer so kurz unter der Wasseroberfläche, aber ich gehe nicht richtig durch? Also ne, dieses Gefühl halt eben, irgendwas hält mich immer noch zurück und ich bin nicht wirklich so richtig lebendig im Hier und Jetzt. Und das habe ich ja dann einfach sozusagen erchantet, ja. Ich habe halt eben mir vorgestellt, wie ich mich fühlen möchte. Also wirklich von diesen ganzen zweifelnden Gedanken und limitierenden Gedanken weg. Und das kann man nicht schaffen, indem man sagt, okay, ich will so und so nicht mehr denken, weil dann fokussierst du dich ja gleich wieder auf das Negative, sondern wie möchte ich mich denn fühlen? Ja, was möchte ich dann machen? Wie soll es mir gehen? Und das mir ganz konkret vorzustellen, das war ein ganz wichtiger Schritt. Und der hat mich halt eben auch dahin geführt, dann eine unglaubliche Erfahrung mit dieser Heilung zu machen, mit dem Brustkrebs. Und da waren auch die Ärzte so begeistert, dass in der Heidelberger Universitätsklinik man mich gebeten hatte, doch darüber ein Buch zu schreiben, über diesen wichtigen Faktor Glauben. Ich habe das natürlich ziemlich allgemein gehalten. Ich habe zwar auch über meinen Glauben geschrieben, aber halte es allgemein, weil ich denke, jeder hat seinen eigenen Glauben. Das ist eine persönliche Entscheidung. Aber es verbindet uns alle etwas.
Glauben im Sinne von Mindset oder Glaube, der Glaube, den man so hat, den Glauben, den man so hat, religiöser Art. Also, wie würdest du das
Genau, also
beschreiben?
ich berichte halt eben religiöserweise von meinem Glauben, aber in der Essenz über Mindset. Ja, also der Glaube an ein eigenes, glückliches, friedliches Leben.
Da ist ja immer dieser kleine Teufel im Kopf, ne? Und ich habe immer das Gefühl, der bringt einem lieber so die negativen Gedanken, diese Katastrophensachen und so weiter, ne? Und ich habe auch immer so das Gefühl, jeder hat so seinen kleinen eigenen Kampf damit. Und ja, also wie schaffst du das denn? Ne? Da kommen wieder die Selbstzweifel. Du bist ja auch Künstlerin, muss man dazu sagen, die oftmals ja auch wahrscheinlich sehr viel, also nicht nur Künstlerin, natürlich jeder Mensch irgendwo sich in Frage stellt und Dinge hinterfragt und so weiter. Also wie schafft man das denn da ganz besonders, diesen kleinen Quatschvogel da aus seinem Kopf zu kriegen?
Also der Quatschvogel, ich glaube, man muss sich erstmal bewusst machen, dass dieser Quatschvogel einfach immer da bleiben wird. Ja, also je mehr man ihn
Der
negiert,
Affe, ne? Der Affe
der
sagt
kleine
man.
Affe, genau, ja. Also so mehr man ihn negiert, desto größer wird er oder so mehr werden es auch, ja. Es ist eine ganze Affenbande. Also ich habe das auch in meinem Buch beschrieben, halt eben die
Genau.
Situation, als wir halt eben vor vielen hunderttausend Jahren noch in der Situation waren, dass wir in Höhlen lebten und da schnell mal ein Säbelzahntiger vor die Hütte gesprungen ist, war es wichtig, dass wir halt eben ne, sofort wach sind, hab Achtstellung und so weiter. Da konnten wir uns nicht einfach nur so gechillt zurücklegen. Da mussten wir halt eben immer irgendwie
Rennen.
alarmbereit sein, ne? Alarmbereit sein, zu rennen, uns zu verteidigen oder sonstiges. Und diese Eigenschaft, die haben wir halt eben immer noch. Und da leitet sich auch ein bisschen ab, dieses schnelle über etwas Aufregen oder so. Ich merke das auch immer. Ich sehe das ganz schnell bei mir, wenn ich sage, oh, Ich echauffiere mich hier schon wieder und ich will mich gar nicht echauffieren, ja. Und dann gucke ich halt eben, okay, was ist halt eben vielleicht auch wichtig, dass man jetzt halt eben sagt, nee, das ist nicht in Ordnung so. Und was ist aber einfach auch zu viel, ja. Also, dass man wirklich merkt, das ist Stress,
Es
ne?
gibt so
Also,
viele Säbelzahntiger gerade,
ja.
ne?
Du meintest sie, also die Welt ist voller Säbelzahntiger. Und da kommt auch wieder dieser Gedanke von Gift in Medizin und auch in diesem Buddhismus. Ein ganz lieber Freund von mir, Yoshiharu Matsuno, der hatte mir damals gesagt: Weißt du, Una, was wichtig ist, ist penetranter Optimismus. Und penetranter Optimismus nicht gemeint als du beachtest jetzt die ganze Negativität nicht mehr und fokussierst dich jetzt nur noch sozusagen auf das Positive, sondern mehr so eine Einstellung jetzt erst recht. Weißt du, es gibt viele Menschen, die jetzt sagen, ja, siehst du, habe ich doch schon immer gesagt, Weltfrieden wird es sowieso nie geben, der Mensch ist halt eben kämpferisch und bla 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 bla. Und dann halt eben genau zu sagen, jetzt erst recht. Ich stehe erst recht auf für den Frieden. Und das fängt bei mir selber an. Frieden, ne, in mir, Frieden mit meiner Familie, Frieden mit meinen Freunden, ja, der Umgebung. Da fängt es an. Und diese ganzen Grenzen, die aufgebaut werden, wo man ja auch gerade sozusagen ein bisschen Gehirn gewaschen wird über Social Media oder also die Nachrichten. Ne? Es gibt nur noch rechts oder links, ja, das war ein großer Fehler, denke ich mal. Das kam ja politisch aus Amerika, dass jemand mal angefangen hat zu sagen, halt eben, ne, die Rechten und die Linken. Und dadurch kam sofort aber auch diese Trennung. Ja, aber wir sind eine Menschheit. Und wenn man das noch mehr wieder verstehen würde, dann würde diese Trennung auch nicht unbedingt zu dieser tiefen Spaltung und immer mehr Spaltung und Zweifel und Hass und Ausgrenzung und Abgrenzung führen. Ne? Also wenn dieses Gemeinsamkeitsverständnis in der Tiefe sozusagen wieder gelehrt würde und auch vermittelt würde, dann glaube ich, gäbe es schneller Wege zueinander.
Kann man das selbst so in kleinen Schritten für lernen oder sich täglich klar machen? Also wie kann man denn, sag ich mal, jeden Tag prasselt so viel auf einen ein? Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben und du sagtest selber, es wurde sehr empfohlen oder wird sehr empfohlen von deinen, glaube ich, Herzärzten. Habe ich das jetzt richtig?
Genau, also mein Kardiologe, Professor Dr. Guido Matschuk, der hat auch das Vorwort gesprochen.
Wie heißt dein Buch? Wie heißt das Buch?
Das Buch heißt Unerwartet, nicht gegen den Krebs, sondern für ein glückliches Leben.
Okay.
Und das gibt es auch als Hörbuch, es gibt es als Hardcover mit Fotos, die ich gemacht habe, drin. Und es gibt es auch als Paperback, also mit Schwarz-Weiß-Bildern, dann kann man die Farbbilder dann online sehen und auch als E-Book. Also ich wollte es einfach für alle zugänglich machen und deswegen habe ich hier alles angeboten, was man anbieten kann.
Super, ja. Und sag doch mal, warum war denn dein Kardiologe so begeistert von dem Buch? Oder warum sind die Leute so begeistert davon?
Weil es einfach sehr ermutigt und weil der Faktor, warum ich ja auch darum gebeten wurde, dieses Buch zu schreiben, war ja von diesem Arzt aus dem Heidelberger Universitätsklinikum. Er sagte, wir können alles vermitteln, was die westliche Medizin zu bieten hat, aber den so wichtigen Faktor Glauben können wir halt eben den Menschen nicht nahebringen. Und da ist natürlich eine persönliche Erfahrung das A und O. Und mir war klar halt, ich möchte das gerne allen Menschen zugänglich machen. Also egal welchen Glauben du hast, ob das christlich ist, muslimisch ist oder sonst wie, das ist völlig egal. Darum geht es gar nicht, ne? Es geht wirklich um wie du deinen Glauben nutzt. Ja. Also wo kann ich ansetzen? Ne? Wie kann ich die Dinge halt eben wirklich für meine Heilung und für mein Glück nutzbar machen?
Dafür muss man natürlich auch erstmal einen gewissen, ja, Glauben entwickeln. Also das kann oder hat auch nicht jeder. Also wie ist das? Kann man da hinkommen, das zu entwickeln?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass wir alle irgendwie einen Glauben haben. Und gerade wenn man glaubt, dass man nicht glaubt, glaubt man ja, dass man nichts glaubt.
Ich glaube, dass ich nichts glaube. Ich
Also
denke
bin
also,
ich.
bin ich, kommen wir in die Philosophie Descartes, glaube ich. Cogito ergo
Ganz
sum.
genau. Richtig.
Nein, genau, wir glauben alle irgendwie an etwas, ne? Und ja, man
Ja.
muss eben nur weg von diesem ganz Negativen und gucken.
Das ist der Punkt. Also
Nein.
diese Ich glaube, was viele Menschen immer wieder beängstigt, ist diese eigentliche große Freiheit, die wir haben.
Ah,
Ja?
das ist ja.
Ja, also wir haben, ich habe selber die Freiheit und das macht vielleicht Angst und das braucht halt eben Mut, bewusst zu entscheiden, nein, ich werde, egal wie die Situation aussieht, absolut positiv sein. Ja, und ich werde das überwinden oder. Ich glaube, dass halt diese Zweifel, die kann man halt eben auch schüren, die kann man nähren. Aber genauso kannst du halt eben Glauben nähren, aber du musst dich dazu entscheiden. Ja, du musst dich wirklich so entschließen sozusagen. Und da muss man jeden Tag dran arbeiten. Ja, weil Licht ausgeht ganz einfach, aber Licht anmachen braucht halt Energie. Ja.
Wow. Okay, deine Energie scheint es wirklich zu sein, das soziale Engagement, offensichtlich.
Ja.
Kommen wir zu deinem tollen sozialen Engagement. Du bist in vielen Bereichen tätig. Insbesondere setzt du dich für Kinder ein. Wollen wir zunächst vielleicht über deinen Verein sprechen? NAMU Art for Life Network. Und ja, was ist denn das genau? Erzähl doch mal.
Also Namu ist ein Wort aus dem Sanskrit. Namu heißt die Widmung, sich widmen. Weil wir hatten lange geschaut, welchen Namen nehmen wir denn für den Verein. Und es gab halt eben schon Sternenbrücke, Sonnenstaub, weiß ich was alles, ganz viele Namen. Und ich habe dann überlegt mit unserem Team, was machen wir eigentlich? Und dann haben wir geschaut, ja, jeder kommt aus einem ganz unterschiedlichen Bereich. Und das, was wir tun, ist, wir widmen uns. Wir widmen uns mit unserer Zeit. Und das ist genau dieses Sanskrit-Wort Namu. Du widmest dich oder widmest dich mit deinem ganzen Leben sozusagen, mit deinem Sein einer Sache. Und Art for Life Network e.V. halt eben, ne, also Kunst fürs Leben im Netzwerk. Wir wollten so viel wie möglich Menschen halt eben die Kunst nutzen, damit es anderen Menschen besser geht.
Wow, das klingt so, so super. Insbesondere Kinder, 2005 hast du den Verein gegründet, sind, glaube ich, da drin oder machst mit deinem Team etwas für Kinder, so habe ich das verstanden, aber auch für Erwachsene, oder?
Ja, also wir gehen auch zu Erwachsenen in die Hospize
Ach so,
oder
genau,
ja,
Hospize
ins
insbesondere.
Seniorenheim. Genau, Hospize, aber auch Senioreneinrichtungen. Also je nachdem, wo da auch eine Anfrage kommt. Ansonsten für die Kinder machen wir halt in Krankenhäusern, Hospizen, Musical- und Gesangsaufführungen.
Okay,
Und
da.
das seit 20 Jahren.
Wow. Also da kommen wir gleich noch dazu. Das klingt so spannend. Kommen wir noch mal kurz dazu, dass du ja auch mit deiner Arbeit mit NAMU, glaube ich, Projekte in Ägypten machst, oder? Und New York, Berlin. Also du bist wirklich überall offensichtlich. Kannst du da ganz kurz einen Einblick geben? Wie kommst du da nach Ägypten und überhaupt, ja?
Genau, also das war jetzt sozusagen vor meiner Erkrankung. Jetzt musste das halt eben einfach aus gesundheitlichen Gründen alles etwas pausieren. Aber es geht weiter und wird auch weitergehen. Also ich war zum Beispiel in Ägypten als Sängerin engagiert mit meiner Gruppe und das war im Sheraton Hotel in Suma Bay. Das ist eine wunderschöne Anlage dort und ich hatte dort damals dem Manager gesagt, ich komme aber nur, wenn ich auch was für Kinder machen darf. Und der war sofort Feuer und Flamme, der Dr. Franz Kielenhofer. Und der hatte dann halt eben gesagt, komm, wir machen was ganz Tolles. Und dann haben wir also jedes Mal, wenn wir da waren, irgendetwas gemacht. Wir haben ganz sozial schwache Kinder eingeladen, Waisenkinder für einen Tag mit uns im Hotel zu verbringen. Die konnten baden, planschen, spielen, wir haben getanzt, wir haben gemalt, wir haben alles Mögliche gemacht. Und dann hatten wir das eine Mal eine große Gruppe von erblindeten Kindern. Das war eine unglaubliche Erfahrung, weil wir haben natürlich also wirklich an jegliche Sicherheitsmaßnahme gedacht, ne? Also wir haben jetzt da 50 blinde Kinder. Okay, was machen wir jetzt damit? Die wollen natürlich auch gerne ins Meer, weil das haben die nicht so oft. Und dann haben wir überlegt, okay, ne, wie viel Security brauchen wir und so weiter und so fort. Und ich hatte dann in meinem Kopf irgendwie so, dass sie jetzt ja alle ganz vorsichtig sind und so. Und das war komplett das Gegenteil. Die sind da reingerannt. Also es war unfassbar. Die Jungs haben also im Wasser, obwohl sie nichts sehen konnten, die haben also im Wasser gestanden. Da ist es mir auch ganz flach. Es war halt super dafür, ne? Ist ganz, ganz flach und kein großer Wellengang. Und die haben mit den Bällen gespielt und auf den Surfbooten sind die rumgetanzt. Also es war unglaublich. Und die Mädchen haben mich immer an der Hand genommen und dann haben sie mir immer gezeigt, sozusagen, Yala, Yala, Miss Una, Miss Una, haben sie mich immer genannt, lassen Sie uns ins Meer reinrennen. Ne? Und dann sind wir immer wieder reingerannt und dann wieder raus. Und dann haben wir immer Wachat also 1, 2, 3 gezählt und dann sind wir wieder reingerannt. Also die hatten eine enorme Freude daran. Und ein anderes Mal waren wir dann bei Kindern mit Behinderungen in deren Schule. Und da sieht man natürlich, dass es überhaupt gar kein Vergleich war jetzt zu einer Schule hier. Es gibt, gibt natürlich auch ganz unterschiedliche soziale Schichten sozusagen. Und da in dem Bereich, wo wir waren, war es halt wirklich ja, sehr, sehr arm. Sehr, sehr arm. Und wir haben dann halt eben eine Aktion gemacht mit den Kindern, haben Farben besorgt und haben dann mit den Kindern die Schule innen bemalt und solche Sachen. Ne?
Und ja, apropos Kinder mit einer Einschränkung, glaube ich, du bist in Frankreich auch da tätig gewesen oder mit tauben Kindern oder ja, habe ich das richtig?
Ja, die Kinder dort in Paris in der Schule, das ist ein deutsch-französisches Gymnasium und die sind alle soweit, sage ich mal, ohne Einschränkungen, ohne Behinderung. Ich habe durch ein anderes Projekt Susanne Kermer kennengelernt, die ist Deaf-Performerin. Also es gibt halt eben Gebärdendolmetscher, aber es gibt auch Deaf-Performer, das ist ein Unterschied, weil das eine ist die
Also
reine
taub,
Übersetzung.
deaf, taub,
Genau,
ne?
richtig,
Genau,
genau.
ja.
Es gibt also ne, die Übersetzer sozusagen, die jetzt halt wie bei den Nachrichten zum Beispiel ne, dann übersetzen.
Mit
Und
den
dann gibt es,
Händen, ja.
genau, und dann gibt es Deaf Performer, die sozusagen übersetzen auch gleich die Musik mit, weil sie eigentlich mehr oder weniger schon tanzen. Und wir hatten ein Video, ich hatte ein Musical geschrieben, das heißt Drachenmädchen. Und das ist so ein bisschen Thema Mobbing. Ja, das läuft dann halt eben auch in Schulen, unter anderem auch da in Paris in der Schule. Und da hatte ich gesehen, dass sie halt eben diese Deaf-Performance gemacht hat und sie hat sich dann halt eben fast tanzend bewegt. Und dann habe ich gesagt: Mensch, sag mal, Susanne, gibt es eigentlich einen Gebärdensprachen-Popsong? Und da hat sie gesagt: Nicht, dass ich wüsste. Und beziehungsweise hat sie mir das geschrieben, weil sie nicht so sprechen kann. Aber dann habe ich gesagt, dann würde ich jetzt einfach mal einen komponieren. Und dann habe ich einen Popsong komponiert und da haben wir drei Worte uns ausgesucht: Leben, Frieden und Zusammenhalt. Weil ich habe diese drei Worte dann auch noch in vier verschiedenen Sprachen, weil Gebärdensprache ist ja in jeder Sprache unterschiedlich. Ja, also haben wir Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch genommen. Und dazu habe ich dann eine Choreografie gemacht. Und der Gedanke war dahinter, dass viele Menschen diese Idee aufgreifen und sich dieses Video als Vorlage nehmen und dann selber ein eigenes Video damit machen, dass sie das nachtanzen sozusagen. Ja? Also so wie es mit anderen Videos auch schon gelaufen ist, dass es eine große Firma macht oder. Und so hat eine Freundin von mir, die halt Lehrerin ist, Carol Tate, die hat das in der Schule in Meudon. Also deutsch-französisches Gymnasium in Bach, hat sie das aufgenommen, die Idee, und hat gesagt, ich würde das wahnsinnig gerne mit meinen Schülern machen. Und dann haben das, ich glaube, es waren knapp 1000 Schüler oder so, haben das zusammen getanzt.
Wie toll, und man kann das auf YouTube auch sehen.
Ja,
Ne?
genau. Das,
Ja.
also da muss man einfach nur eingeben, Listen, ne? Also wir hören, Listen heißt der Song. Und dann am besten meinen Namen dahinter, weil es gibt viele Lieder, die Listen heißen, aber dieser hat halt einfach nochmal die besondere Bedeutung. Listen, gerade halt eben, ne, wenn man nicht hören kann oder nicht sprechen kann. Dieser Song soll halt eben auch verbinden und aber auch den Menschen spielerisch die Möglichkeit geben, mal Gebärden zu lernen. Wie geht denn das? Ja.
Total, ich habe das gesehen, das Video, und ich fand das so schön. Ich hätte am liebsten mitgetanzt. Ja, und ganz kurze Frage nochmal. Erstens, mit wem hast du das komponiert? Warst du das alleine oder hast du das mit jemandem zusammen gemacht?
Also
Was?
komponiert habe ich das mit Peter Gasper, ja, mit dem arbeite ich für alle meine Musicals. Ne? Also
Aha.
das ist
Der
ganz toll.
hat.
Seit 20 Jahren haben wir eine perfekte Kooperation sozusagen. Es ist einfach ganz, ganz wundervoll.
Ja, Peter Gaspar hat für mich tatsächlich mal vor ein paar Jahren in der Corona-Zeit, ich habe einen Podcast gemacht über Märchen und Sprecherinnen und Sprecher haben Märchen eingesprochen.
Ja.
Da hat er dazu den Jingle komponiert und Musik. Also vielen
Ja.
Dank nochmal an dieser Stelle, lieber Peter, Peter Gaspar,
Hallo,
hervorragend, toller
bitte.
Komponist. Vielen Dank nochmal. Es war ein ganz tolles Projekt. Okay, ein ehrenamtliches. Aber es war eben für Menschen in Heimen, ne? Also in Altenheimen, damit sie Märchen hören konnten. Und das, ja,
Ja.
war ein wunderschönes Projekt. Das
Schön.
Märchen, das Märchensofa. Ich sage es jetzt nochmal an dieser Stelle. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dir. Und wie ist denn das Ganze angekommen eigentlich bei den Gehörlosen?
Was ich gehört habe, war halt einfach toll. Es ist ermutigend und es bringt Spaß. Und es geht ja auch um dieses moderne Wort Sichtbarkeit, ne? Und ich denke, da ja, waren die Feedbacks einfach super. Aber halt eben darüber hinaus auch von den Menschen und Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, die halt eben hören können und sprechen können, die gesagt haben, das bringt richtig Spaß, weil es ist halt einfach wirklich ein Fun-Song. Es ist so richtig Sommerstimmung, Freude, ne? Und
Ja.
ja, ne? Und auch vor allem halt die Botschaft, also das wirklich mal so zu reduzieren. Wir haben noch einen Rap-Part, der hat ein paar mehr Worte. Und da kann man dann auch mal sehen, wie unterschiedlich die Gebärden sind. Gerade bei dem Rap-Part, da müssen die unheimlich schnell gebärden. Und wenn du dann gerade zum Beispiel Spanisch und Französisch siehst, ja, was für ein Temperament da drin ist. Das ist fantastisch, ja. Das reißt einen richtig mit. Das ist so
Ja.
lebendig, ja. Und genau, wie cool und lässig dann dagegen Deutsch und Englisch sind, ja. Also die sind
Absolut.
eher so gelassen und chillig. Also fand ich schon total beeindruckend, ne, das
Toll.
so mitzuerleben.
Also wenn andere Lehrerinnen und Lehrer so ein Projekt machen möchten, könnten die sich an dich wenden, um herauszufinden, wie man das am besten macht, ja?
Genau, richtig,
Ah,
auf jeden Fall.
großartig.
Also da einfach auf unsere, also wir haben die E-Mail-Adresse info@namunetwork.org, ne? Und da könnt ihr dann gerne sozusagen sich hinwenden.
Okay, super. Jetzt kommen wir zu einem kleinen anderen Thema, und zwar zu dem Thema Aponi. Zu deinem kleinen Schmetterling. Und was bedeutet dir dieser Schmetterling? Und warum hast du diese Figur kreiert? Ja, sag mir doch mal genau, was dahinter steckt, bitte.
Ja, also es hat so angefangen, dass wir Aufführungen gemacht haben für Kinder in Krankenhäusern und Hospizen und wir hatten einen Schmetterlingschor. Ich hatte 12 Damen und Herren, Mädchen und Jungen sozusagen, die alle zusammen gesungen haben, auch für die Kinder. Ne? Wir hatten ja einmal eine Aufführung von einem Musical. Wir hatten eine Geschichte eines bekannten deutschen Autoren als Musical umgeschrieben. Der wäre auch mittlerweile verstorben und wir durften das ein Jahr kostenfrei aufführen. Nach einem Jahr hat uns dann aber die Erbengemeinschaft gebeten, dass wir denn dafür da jetzt Tantiemen bezahlen müssten. Und da habe ich dann gedacht, nein, das dann schreibe ich selber was. Das tut mir leid, dafür bin ich zu kreativ. Aber ne, also ich mache das jetzt schon ehrenamtlich, aber jetzt muss ich nicht auch noch Geld dann ne, sozusagen weitertragen. Und habe dann halt eben erstmal diesen Schmetterlingschor kreiert mit 12 Schmetterlingen. Und dann ziemlich bald gedacht, so daraus mache ich jetzt ein Musical und kam halt eben auf den Namen Aponi, weil das ist indianisch und heißt Schmetterling.
Ach, wie schön.
Und Aponi war für mich sofort das Symbol von an deine eigenen Wünsche glauben. Und deswegen habe ich mir die Geschichte halt eben direkt so zurechtgelegt, dass es halt eben diese kleine, dicke, fette Raupe Aponi gibt, die so gerne fliegen möchte, aber sie ist klein und sie ist dick und hat zum Fliegen kein Geschick. Sie kann noch nicht mal hüpfen. So.
Schön.
Und irgendwann wird sie von einem Windstoß auf einem Blatt hochgeschleudert sozusagen und sie ist so, oh, ich fliege und dann knallt sie aber gegen einen Baum und fällt dann direkt vor eine Mäusehöhle und trifft daraufhin die Maus und erzählt dann der Maus von ihrem großen Wunsch Und der bringt sie dann erstmal zur Sonnenblume, die in unserer CD, wir haben auch eine CD, die kann man auf unserer Homepage erwerben. Das geht auch zu 100% dann wieder in den Verein, in unsere Projekte. Und diese Sonnenblume wird gesungen von Dr. Patch Adams. Dr. Patch Adams ist manchen ein Begriff, der ist auch unser Schirmherr. Ist bekannt durch den Hollywood-Spielfilm Patch Adams, in dem Robin Williams ihn gespielt hat. Und er ist der Begründer des Klinik-Clowning.
Wow.
Und da er als Kind mal eine Weile in Deutschland gelebt hat, weil sein Vater hier stationiert war, hat er ein bisschen Deutsch gelernt und hat alles gegeben, um dieses schnelle Lied auf Deutsch singen zu können. Und die Maus wird gespielt von Nick Romm, den manche kennen aus Ture und die starken Männer. Oder und momentan ist er unterwegs mit der TKKG und die machen eine Tour. Und dann trifft sie danach mit der Maus die Lotusblüte, die dann gesungen wird von Alexandra Marisa Wilke, die manche kennen als die deutsche Synchronstimme von Pocahontas. Und danach geht es dann weiter zu den Orchideen. Das ist Christina Simoneit, die ist auch Schauspielerin. Und die Orchidee, die ist so ein bisschen mystisch angehaucht. Ja. Die sagt so, eins ist eins und doch nicht eins und zwei ist zwei und doch nicht zwei. Und sie sagt halt eben klar, du musst eins werden mit deinem Traum. Ne? Also keine Zweifel mehr, sondern nur, ich will fliegen, ich werde fliegen. Dann trifft sie, weil sie dann irgendwie doch ganz verwirrt ist, trifft sie dann irgendwann die Indigo-Pflanze. Und die sagt immer weiter, du musst weitergehen, ne? Bleib niemals stehen, du musst einfach weitermachen, nicht aufhören, so mit deinem Traum. Und dann trifft sie die Pusteblume und die Pusteblume, die sagt, ey, ja, Mann, das ist klar, Mann, du wirst fliegen, Flügel kriegen, sehen, das wird gehen, hab
Okay.
Vertrauen, kannst darauf bauen. Also, ne? Und dann wird sie sich daraufhin dann verpuppen und schlüpft und kriegt dann erstmal weiße Flügel. Und sie ist einerseits froh, sie hat endlich Flügel, aber sie wollte unbedingt bunte Flügel haben. Und nun, tja, was passiert? Sie trifft wieder die Maus. Die Maus sagt, du solltest erstmal dankbar sein. Ne? Da kommen wir nochmal zum Thema Dankbarkeit, wie wichtig das ist. Und dann nimmt die Maus sie mit zum Blütenfarbenfest. Und da bekommt sie dann wohl die bunten Farben auf ihre Flügel.
Oh, super schön. Und wenn ich fragen darf, das sind ja Profis, die da mitmachen, aber auch Kinder und Eltern, oder kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, wie das abläuft?
Also bis dato waren es halt eben Profis und Laien, die mitgemacht haben. Und das Wichtigste ist halt einfach wirklich so, dass man mit seiner Profession reingeht, dass man halt einfach mit Leidenschaft dabei ist. Ja, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man einfach große Freude daran hat. Ab diesem Jahr, weil wir feiern ja auch 20 Jahre NAMU, in diesem Jahr haben wir gesagt, jetzt erweitern wir das Spektrum und machen das alles auch noch barrierefreier. Und werden ab diesem Jahr halt eben auch Kinder und auch gerade Kinder mit Behinderung mitnehmen zu den Kindern in die Kliniken und Hospizen und für die dort gemeinsam auftreten.
Das bedeutet Kinder, die jetzt nicht krank sind, sondern Geschwisterkinder auch oder andere Kinder, die dann damit auftreten, richtig?
Beides. Also wir haben Geschwisterkinder dabei, aber halt eben auch Kinder aus einer Trauergruppe, wo jemand anderem verstorben ist aus der Familie, Mama oder Papa oder so. Und halt eben aber auch Kinder mit Behinderungen.
Und die Kinder, die betroffen sind von Krankheiten, sind jetzt nicht dabei, dass die hören dann nur zu oder sehen sich das an, ne?
Also wenn wir jetzt zu den Kindern in die Krankenhäuser gehen, die Kinder dort, die schauen sozusagen nur zu. Manchmal haben wir auch andere Aktivitäten, dass wir mit denen dann gemeinsam basteln oder so, oder dass wir sie mit einbinden in dies oder jenes Lied, ja, weil wir ja nicht nur das Musical A Pony aufführen, ne? Wir sind da sehr flexibel und führen ganz unterschiedliche Dinge auf sozusagen. Ja, also die Kinder mit Behinderung treten dann sozusagen für die kranken Kinder mit auf.
Ach, wie toll. Und wie kommt das bei den kranken Kindern an?
Also, ich möchte sagen, durchweg positiv und wir haben viele, viele tolle, intensive Erfahrungen machen können. Und es ist oft, also die Kinder nehmen es halt eben einfach dankbar an, weil es sie komplett aus dem Klinikalltag rausreißt, ne? Auf einmal sind die Sorgen und Ängste Nebenbaustelle, aber ne, sie sind jetzt halt eben hier mit uns und wir kommen ja an und gestalten die ganze Umgebung neu, weil wir bauen ein Bühnenbild auf, wir kommen mit bunten, schillernden Kostümen sozusagen und haben auch jetzt noch, weil unser Team ist halt sehr groß, wir müssen halt eben immer 9 bis 10 Leute haben, die dann dort vor Ort sind und das ist nicht immer machbar, weil alle das ehrenamtlich machen und das ist dann halt eben auch nicht immer sozusagen so gewährleisten, dass wir alle können. Und deswegen haben wir das gesamte Musical A Pony zum Beispiel jetzt nochmal als Handpuppen. Da brauchen wir dann nämlich nur 3 Leute. Ja, und dann kann man sagen, okay, pass auf, das schaffen wir nicht, aber das, weil wir wollen immer unbedingt, auf jeden Fall, wenn wir sagen, wir kommen, dann kommen wir auch.
Plan
Ne?
B habt ihr, ne?
Ganz genau, wir haben immer einen Plan B und
Das
C.
klingt super, das muss man auch. Ja. Und
Ja.
ihr führt jetzt demnächst, habt ihr Premiere, glaube ich, aktuell in Berlin?
Genau. Am
Wann?
12. Juli haben wir eine Premiere, weil wir etwas ganz, ganz Besonderes machen. Einerseits haben wir halt eben dieses Jahr Jubiläum, 20 Jahre NAMU, das heißt 20 Jahre Engagement ehrenamtlich für Kinder in Krankenhäusern und Hospizen und auch Erwachsene. Dann gibt es auch noch 10 Jahre das Berliner Herz vom Humanistischen Verband, die ja seit 10 Jahren unermüdlich schwerstkranke Kinder pflegen, ja, und unterstützen und auch ein Geschwisterkinderprojekt haben, ja, wo sie sich wirklich intensivst um die Geschwisterkinder kümmern, weil das ist oft Thema, dass die halt eben sozusagen hintern runterfallen, weil die ganze Aufmerksamkeit natürlich beim kranken Kind ist und da ist es sehr, sehr wichtig und dann halt eben auch die Trauergruppe. Und aus diesen Projekten haben wir 55 Kinder. Das heißt auch 10 Kinder alleine, schwerstkrank im Rollstuhl, die gemeinsam mit den Geschwisterkindern und den Kindern aus der Trauergruppe das Musical A Pony aufführen werden. Und der Rias Kammerchor Berlin wird die Chorsätze singen. Wir machen das
Wow.
im Zirkus Busch Spirulina. Wir erwarten 600 geladene Gäste. Es ist also keine öffentliche Veranstaltung. Falls jemand das aber hört und unbedingt dabei sein möchte, dann schreibt uns bitte an über info@namonetwork.org. Und ja, diese Veranstaltung ist für uns einmal halt auch der Startschuss, dass wir jetzt halt eben mit diesen Kindern für andere kranke Kinder in Krankenhäusern und Hospizen auftreten. Aber halt auch ja, ein ganz einmaliges Projekt, ja. Also weil halt eben auch Eltern mitmachen und die Geschwisterkinder halt eben die Kinder, die im Rollstuhl sind, weil sie schwerst erkrankt sind, die sind natürlich selbst kaum in der Lage, etwas zu machen. Aber sie werden dann assistiert von den Familienmitgliedern und wir machen eine große Blütenparade und wir haben zwei fantastische Beatboxer dabei, die halt eben dann auch die Beats machen und die Sounds machen. Wir haben einen fantastischen Pianisten dabei, einen Saxophonspieler und ja, den Kammerchor und wir sind über 80 Personen auf der Bühne. Ja, also
Großartig.
beziehungsweise in der Manege, müsste man sagen. Ne?
Großartig. Und das alles auf Spendenbasis dann wahrscheinlich, ne?
Dieses Projekt ist in der Tat gefördert worden von der Aktion Mensch.
Ah,
Ja.
cool.
Genau, auch wieder Gebärdenpopsong, der wurde auch gefördert durch die Aktion Mensch. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Aktion Mensch uns da immer wieder unterstützt. Und genauso wie die Sparkassenstiftung Berlin, die hatten gerade auch anfangs, als Aponi aufkam, ne, die CD gesponsert und halt eben auch die Mikrofone, weil wenn wir draußen auftreten sozusagen, dann brauchen wir einfach Verstärkung. Das sind viele, viele Dinge, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so präsent hat. Aber ja, und die Kostüme, ne, das ist halt, ja. Das sind große Faktoren sozusagen, die kann man nicht immer nur ehrenamtlich machen. Ne? Da muss man halt einfach dann auch schauen, gerade wenn man so ein Projekt hat, was zeitlich auch gebunden ist, dann muss man halt eben schauen, dass das dann auch finanziert wird.
Absolut. Aber da die Spendenkontonummer werde ich dann auch in den Shownotes verlinken, auf jeden Fall, wer das tolle Projekt unterstützen möchte.
Gerne.
Una, wenn wir mal darauf schauen, was würdest du sagen, welche 3 Dinge hast du aus deiner Arbeit mit den Kindern insbesondere mitnehmen können?
Also das eine ist, was mir vorher vielleicht auch schon bewusst war oder was ich halt eben auch immer wieder gehört habe, auch gerade durch meine Philosophie, die ich praktiziere, aber mir immer noch mal wieder auf einer tieferen Ebene bewusst wird, ist dieses im Hier und Jetzt zu bleiben. und mich nicht von dem Stress des Alltags immer wieder gefangen nehmen zu lassen. Ja, also diese unendlich vielen Momente, wo man merkt, Druck, Stress, dies, jenes. Und wirklich zu sagen, so, pff, Freude als Ursache. Ja, das ist für mich sozusagen der zweite Aspekt, Freude als Ursache zu nehmen und von da auszugehen. Also nicht etwas zu tun, um damit dann Freude zu verspüren, sondern erstmal, wie es auch in dem Musical A Pony heißt, mein Glück einzuschalten und damit rauszugehen und die Sachen zu machen. Ja. Und der dritte Punkt wäre Dankbarkeit. Ganz schlicht und einfach Dankbarkeit für alles. Also sei es drum, ich gehe in meinen wunderschönen Schlosspark Charlottenburg und sehe einen Baum und sage, oh, du bist so schön. Danke. Danke für die Atemluft, die du mir gibst.
Ich umarme manchmal sogar Bäume.
Das haben wir gestern gerade gemacht. Meine Mama und mein Freund und ich waren in Hohen Neuendorf im Wald und haben alle drei Bäume umarmt. Und dann kam eine Ameise und hat mich gebissen.
Hervorragend. Oh,
Soll
wie
ja nicht so
lustig.
sein.
Aber ja, also das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Bäume, finde ich, geben einem auch sehr, sehr viel. Genau. Auch dankbar sein für alles, ne? Was so Kleinigkeiten, so Edelsteinmomente, sage ich immer, oder?
Genau, ne? Und es
Und
geht ja nicht darum, also ich denke auch, also bei mir selbst habe ich es so erfahren, dass,
komm noch mal näher an dein Mikro, weil ich dich
genau,
gerade.
also
Ja.
da, ich habe es selbst halt eben für mich so erfahren, dass ich, als ich jünger war, das Wort Dankbarkeit immer so als oktroyiert empfunden habe, so du musst dankbar sein.
Ja, genau.
Und das ist es aber überhaupt gar nicht, ja, also dieses Verständnis für Dankbarkeit ist mehr dieses, die Energie der Dankbarkeit, ja, verbessert dein Lebensgefühl. Ja. Also es ist ein direktes sozusagen Energiegeben, dein eigenes Glück. Ja, wenn du wirklich etwas fühlst, ne, also da wirklich anzufangen, wo man auch Dankbarkeit wirklich spürt, sei es der Kaffee am Morgen oder also egal was es ist, es kann, also darf wirklich ganz, ganz klein sein. Und ja, einfach.
Bist du auch den Kindern dankbar in gewisser Weise?
Ja, absolut. Ja,
Ja.
absolut. Also gerade jetzt, wenn wir auch dieses Projekt machen, ja, das ist, ich bin den Kindern so, so dankbar, dass sie da auch mit so einer großen Begeisterung mitmachen. Und aber auch, wenn sie halt, weil wir haben verschiedenste Kinder. Wir haben auch Kinder, die zum Beispiel autistisch sind, ja, und die schalten auch gerne einfach mal ab und gehen dann raus oder so. Das kann uns auch bei der Aufführung passieren. Dass dann einfach ein Kind sagt, so, nö, kein Bock mehr, ich gehe jetzt mal raus. Und da bin ich dankbar, weil sie immer wieder nochmal den Blick öffnen. Nicht meine Vorstellung von einem gemeinsamen Glücksplan, sondern halt einfach die individuelle Vorstellung sozusagen, ne? Also was bedeutet das gemeinsame Glücklichsein und den anderen so zu lassen, wie er ist. Und ja, also wenn man jetzt die Aufnahmen sieht, sieht man teilweise über Facebook sind wir ja auch oder Instagram oder so, zeigen wir kleine Ausschnitte von den Proben und man sieht halt einfach sofort, was da für eine Lebensfreude dahinter steckt. Die haben so einen Spaß daran. Ja, und auch die Eltern. Also wir haben eine Mama, die spielt die Spinne. Das ist die Oberspinne. Ich glaube, es ist die beste Spinne, die ich jemals gesehen habe. Und sie macht
Toll.
das so richtig auf Berlinerisch, wa? Also
Cool.
ganz krass. Es ist der Hammer. Also es ist wirklich Lebensfreude pur. Da bin ich dabei.
Wunderschön. Una, du hast deine Lebensfreude bzw. dein Lebensprojekt so offenbar gefunden für dich. Was würdest du sagen, wenn Leute immer noch auf der Suche sind oder so, ja, nicht wissen, was ist eigentlich meine Aufgabe in diesem Leben? Ja, was würdest du sagen? Welche Tipps würdest du mitgeben zum Schluss, wie man sie findet, diese Lebensaufgabe?
Ja, also aktiv werden Und wirklich in sich hineinschauen, was man wirklich mit Freude machen möchte. Und es gibt Agenturen, Ehrenamtsagenturen. Also man kann einfach googeln, ja. Also Ehrenamtsagenturen oder wo kann ich mich ehrenamtlich engagieren, weil es gibt es in allen Bereichen. Ne? Deswegen haben wir uns ja auch NAMU genannt, ja, die Widmung, weil auch unser Buchhalter widmet sich mit vollem Herzen der Buchhaltung. Der möchte nicht auf der Bühne stehen, der möchte nicht singen oder irgendwas anderes machen. Der möchte die Buchhaltung machen.
Der kann
Und
meine
das.
machen.
Ja. Das kann ich gerne sagen. Also das ist ja, für uns wirklich ja, das Wichtigste, dass jeder sich da auch wiedergefunden fühlt, wo es ihm Spaß und Freude macht. Und da können Menschen wirklich schauen, es gibt, also ohne das Ehrenamt wäre Deutschland am Boden. Das muss man sich einfach klar machen. Ne? Das Ehrenamt trägt diesen Staat. Und deswegen ist es halt so wichtig, eigentlich auch sich ehrenamtlich zu engagieren. Und es ist auch dieses Miteinander, ja, gemeinsam, ne, also gemeinsam Dinge zu erleben, zu erschaffen, zu machen. Und das produziert Lebensfreude, ja. Sicherlich auch mal Herausforderungen, klar, aber ich kenne aus diesem Buddhismus diesen schönen Begriff, dass wir alle sind wie Rohdiamanten mit so einer Kruste drumherum. Und wenn wir uns gegenseitig polieren, werden wir immer mehr strahlen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke.
Wunder, wunderschön, liebe Una. Wow, liebe Una, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses schöne Gespräch. Vielen,
Also,
vielen Dank.
ich danke dir für die Einladung nochmals.
Das war der Podcast Kultur im Ohr. Mein Gast, dieses Mal Una Gonchor. Sie zeigte uns, wie aus Schmerz eine Quelle der Kraft entstehen kann, wie aus einem Einzelschicksal eine Bewegung für viele wird. Wenn ihr mehr über Una oder den Verein NAMU Art for Life Network e.V. erfahren wollt, schaut unbedingt auf ihrer Webseite vorbei, una-gonchor-r-am-ende.de.